Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom
Ja.
Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zu uns zugeschaltet ist Herr Professor Klaus Eurich. Klaus, bist du hier mit am Telefon?
Ja, ich bin da. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, Professor Klaus Eurich, Hochschullehrer für Kommunikationswissenschaft am Institut für Journalistik der Universität Dortmund, aber auch Kontemplationslehrer und Lehrer der Akademie für Führungskompetenz am Benediktushof in Holzkirchen. Klaus, wir haben dich heute zu uns ins Radio eingeladen, auch in Vorbereitung einer Tagung, die wir gemeinsam im November in Frankfurt machen wollen, die Herbstakademie 2014, zum Thema, wie gelingt Kommunikation, Vernunft, Intuition, wir und die Welt. Wir haben in der Vorbereitung dieser Sendung auch inspiriert von deiner persönlichen Webseite einen Begriff in den Mittelpunkt gestellt, der sogar der Name deiner Webseite ist, Interbeing. Und im Vorgespräch hast du auch betont, dass das ein Begriff ist, der aus dem Buddhismus kommt und dazu möchte ich dich auch bitten, noch ein paar Worte zu sagen. Was wir so spannend fanden, ist, wenn man so etwas wie Interbeing in den Mittelpunkt oder als Ausgangspunkt stellt, dann stellt sich natürlich die Frage der Kommunikation auf eine andere, neue Art und Weise. Und dem würde ich gerne heute in dem Gespräch nachgehen wollen. Aber als erste Frage, Interbeing, was ist denn damit gemeint?
Ja, der Begriff ist von Thich Nhat Hanh. Er hat ihn vorgestellt, entwickelt und wir können ihn vielleicht am angemessensten übersetzen mit Bewusstsein oder Leben im Bewusstsein der universalen Verbundenheit und zwar der universalen Verbundenheit allen Lebens. Also Interbeing möchte uns darauf hinweisen, ganz im Sinne etwa auch der christlichen Ethik von Albert Schweitzer, dass Leben immer mit anderem Leben zusammenhängt, dass die Trennungen, die wir uns oft machen, im Prinzip reine Illusion sind und dass wir uns auch selber nicht verstehen können, wenn wir nicht diese Zusammenhänge des Lebens in uns selber erkennen, spüren und erfahren. Es ist also auch, könnte man sagen, ein Hinweis darauf, dass was wir in unserer Kultur oder was Wissenschaftler wie Metzinger oder so das Ego-Bewusstsein oder den Ego-Tunnel nennen, schrittweise zu überwinden. Vielleicht dazu aber noch eine Ergänzung, weil das sagt sich so leicht. Und was mich auch selber ein bisschen stört in der Gegenwart ist, wie wir gerade in so bestimmten spirituellen Kreisen und auch manchen philosophischen Kreisen uns haben so hineinbewegen lassen in eine Orientierung, in der das Ich-Bewusstsein mehr oder weniger verteufelt wird. Und dazu besteht nach meiner Auffassung kein Anlass, wenn das Ich-Bewusstsein sich nicht, ich sag mal, schädigend auf anderes Leben auswirkt. Aber auf der momentanen Evolutionsstufe, auf der wir sind, brauchen wir natürlich immer auch noch dieses Ich-Bewusstsein. Wir brauchen es, weil wir noch nicht in der Lage sind, gleichsam diese Durchlässigkeit in uns zu haben und zu entwickeln und auch auszuformen und in Leben zu überführen, gleichsam bezogen auf alle Impulse und alle Resonanzen, die uns umgeben. Das würde unser Bewusstsein und das würde uns selber in unseren Personalitäten grundlegend überfordern. Also, um es technisch auszudrücken, würde es wahrscheinlich zu so etwas führen wie einem Information Overkill unseres Bewusstseins. Von daher brauchen wir das Ich-Bewusstsein. Es ist notwendig. Es ist aber wichtig, es zu formen aus einer Ego-Orientierung hinaus in diesen Geist, in dieses Verständnis und vielleicht irgendwann in die Empfindung hinein, mit allem anderen Leben auch verbunden zu sein.
Ja, auf diese Verbindung würde ich gerne auch später noch zu sprechen kommen, diese Verbindung zwischen Ich-Bewusstsein und Interbeing. Wenn ich diesem Begriff noch ein wenig nachgehen darf, den kann man ja auf zwei unterschiedlichen Arten und Weisen lesen. Die eine Lesart wäre Interbeing, also zwischen dem Sein, und die andere würde auf Deutsch das Interbeing, also da würde ich sagen, eine bestimmte Seinsform angesprochen, die, ja, wie soll man es formulieren, in diesem Inter lebt. Wie du diesen Begriff von Thich Nhat Hanh hier übernommen hast und offensichtlich den sehr spannend findest, sind es beide Aspekte, die dich hier ansprechen, oder ist es ein Aspekt, der hier besonders im Mittelpunkt steht?
Ich glaube, beide Aspekte gehören zusammen. Und ich glaube, dass beide Aspekte auch notwendig sind. Auch wenn der zweite von dir genannte, glaube ich, der doch eher zielorientierte ist, auf den wir uns hinbewegen können. Mhm. Aber an sich geht das eine nach meiner persönlichen Erfahrung nicht ohne das andere. Mhm. Denn dieses ganze Aufgehen im Anderen und dieses auch ganz Aufgehen in einem universalen Bewusstsein, das kann uns vielleicht mal in, ja, ich nenne es mal ganz vorsichtig, in gewissen Durchbruchsmomenten kann uns das gelingen. In manchen Verschmelzungserfahrungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Mhm. Aber ansonsten wird es im Alltag doch eher sein, das Sich-Bewegen zwischen.
Ja.
Um über dieses Sich-Bewegen zwischen und den Kontakt mit dem sogenannten Anderen dann auch wieder dieses Gefühl, diese Empfindung und auch das Wissen um die Verbundenheit mit dem Anderen zu spüren.
Ja. Jetzt hast du ja diese Durchbruchsmomente angesprochen und meistens, wenn man von solchen Durchbruchsmomenten spricht, oder zumindest oft, sind das Durchbruchsmomente, die tiefe spirituelle Erfahrungen auch mit beinhalten, oft auch in Meditationserfahrungen. Seltener höre ich sie zumindest angesprochen als Kommunikationserfahrungen. Jetzt würde ich aber gern für diese Sendung diese Erfahrung, die zumindest gemacht werden kann, also Menschen sprechen davon, auch mir ansehen wollen oder dass wir uns sie ansehen, ist das etwas, das im menschlichen Miteinander, also wirklich in einer realen Kommunikationssituation, nicht nur in einer tiefen Erfahrung von Alleinheit oder Nicht-Getrenntheit mit dem Kosmos, mit dem Ganzen, sondern einfach in einer Situation mit ich und du und wir als etwas Reales erfahren werden kann, ist das, und da frage ich dich eben auch besonders als Kommunikationswissenschaftler, etwas, von dem man sagen kann, ja, das ist eine menschliche Erfahrung, darüber reden, kann man reden, darüber kann man nachforschen, das ist eine zumindest teilweise mögliche Realität.
Ja, unbedingt, aber ich würde mir das zunächst mal begrifflich gerne ein bisschen genauer anschauen. Zunächst, ich würde Kommunikation und Spiritualität überhaupt nicht trennen. Mhm. Kommunikation, angemessen verstanden, ist gelebte Spiritualität. Und wir würden keinen größeren Fehler machen, als wenn wir Kommunikation nur reduzieren oder beschränken auf den zwischenmenschlichen Umgang miteinander. Wenn der Satz von Paul Watzlawick stimmt, und ich stimme dem zu, dann ist der Mensch an sich Kommunikation. Das heißt, wir können gar nicht anders sein, als zu kommunizieren. Da alles Kommunikation ist, ist es also nicht nur das Reden mit einem anderen, es ist nicht nur die Mimik und die Gestik. Es ist auch unsere sogenannte Intrakommunikation, also das, was in mir selber lebt, mit dem ich mich selber bewusstseinsmäßig auseinandersetze. Anders formuliert, Bewusstsein ist selbst auch bereits Kommunikation. Mhm. Wenn ich in die Meditationserfahrung gehe, wenn ich morgens aufgestanden bin und ich setze mich als erstes, ist das ein Raum der Kommunikation. Ja, also von daher würde ich nicht nur sagen, man kann es oder man sollte es weiterdenken auf den Bereich der Kommunikation, sondern wir sind, wenn wir über Kommunikation in diesem Sinne sprechen, befinden wir uns bereits im Zentrum dessen, worum es geht. Und an der Stelle würde ich auch mich nun selber wehren, gegen ein in eine Schublade gelegt werden, da kannst du jetzt nichts für, aber in eine Schublade gelegt werden, Kommunikationswissenschaftler zu sein, weil die klassische Kommunikationswissenschaft sieht das überhaupt nicht. Sie hat das gar nicht im Horizont und sie beschränkt das eben auf den klassischen Umgang von Menschen miteinander, diese typischen anthropozentrischen Verengungen, sieht aber nicht das große Ganze, was selbst, um es mal ja ganz groß zu formulieren, die Kommunikation des Menschlichen mit dem Göttlichen mit einbezieht.
Na schön, schön, dass du das auch, ich auch so klar auf den Punkt bringst. Ich würde auch gern, so in einem Bereich zwischen diesem Großen und Ganzen und diesem klassischen Kommunikationsbegriff versuchen, mir anzusehen, weil dieses Miteinander in Kommunikation sein ist ja auch, wenn in der Tiefe wahrscheinlich auch immer ein Kommunikationssein mit dem Großen und Ganzen. Aber es ist auch ein In-Kommunikationssein in einem lebendigen Umfeld. Und lass mich mal so nachfragen, unser Verständnis des Miteinander im Gespräch sein, des Miteinander im Dialog seins, ist ja sehr davon geprägt, dass wir, du hast es ja angesprochen, ein sehr ausgeprägtes und auch kulturell erworbenes Ich-Bewusstsein haben. Das ist ja eine kulturelle Leistung. Man könnte den Individuationsprozess ja als einer der grundlegenden kulturellen Leistungen unserer Spezies betrachten. Und die Art und Weise, wie wir Dialog, Kommunikation verstehen, ist primär eben dieses Verständnis, dass ich habe ein Gespräch mit dir, wir sind miteinander im Dialog. Jetzt könnte man natürlich, und meines Erachtens berechtigterweise sagen, das war ja nicht immer so, wenn man Kommunikationssituationen in ursprünglicheren Gesellschaften ansieht, mit einem sehr starken tribalen Bewusstsein, kann man ja durchaus sagen, dass hier diese Differenzierung, dass hier Ichs miteinander im Gespräch sind, ja gar noch nicht so stattfindet, sondern dass es eher, ja, wie sollte man es formulieren, ein Selbstgespräch des Clans, ein Selbstgespräch des Stammes ist, wo die Übergänge zwischen dem Einzelnen und auch diesem Gruppenbewusstsein etwas Fließendes sind, was durchaus auch was von unserer Sicht aus, da gibt es eine romantische Sehnsucht danach, nach Nicht-Getrenntheit, haben diese Formen von Kommunikation einen Wert für uns? Ist das etwas, was wichtig ist, zu sehen, dass sozusagen diese Ichheit etwas historisch Gewordenes ist und dass es eigentlich Kommunikation schon viel länger gibt als diese Ichheit?
Ja, sicherlich. Aber es ist einmal eine andere Form von Kommunikation auf einem völlig anderen Bewusstseinsniveau. Also diese Sehnsucht, von der du eben gesprochen hast, nach dieser Form von gemeinschaftlichen Zusammenhalt, also gleichsam diese Sehnsucht nach Retribalisierung, die habe ich nicht. Der ganze Prozess befindet sich natürlich wie alles in Entwicklung und in Evolution und es kann für uns auch an dieser Stelle nicht ein Zurück geben zu vorbewussten oder vorindividualisierten Kulturen oder ähnlichem, sondern die Herausforderung der Gegenwart ist ja gerade, dass Ich-Bewusstsein und alles, was damit einhergeht und auch die entsprechenden Abgrenzungen etc. zunächst einmal zu erkennen, zu reflektieren und dann zu transformieren. Und dann zu transformieren im Sinne eben einer Spiralbewegung. Wir kommen zwar natürlich immer wieder an denselben Punkten vorbei, aber doch hoffentlich auf einem jeweils höheren Niveau von Bewusstsein. Und von daher geht, glaube ich, das, was du eben als Beispiel geschildert hast, was vielleicht eher, um in den Kategorisierungen von John Gebser zu sprechen, so zwischen dem archaischen und dem magischen Bewusstsein liegt, ist das ein historisches Übergangsphänomen gewesen auf dem Weg zu uns selbst, das Ich durchschreitend. Es gehört dazu, aber es ist nach meiner Auffassung kein erstrebenswerter Sehnsuchtsort mehr.
Jetzt gibt es ja zwei Sichtweisen drauf. Die eine Sichtweise, die diese menschliche Entwicklung eben als Bewusstwerdungsentwicklung beschreibt, und die hast du jetzt ja auch sehr stark einfach mit ausgedrückt. Die andere beschreibt es ja eher als Entfremdungsgeschichte. Ist diese Entfremdungsgeschichte, ist da gar nichts dran oder hat es mit auch eine Wahrheit?
Natürlich ist da viel dran. Und das ist vielleicht eine der brutalsten Wahrheiten, der wir ins Gesicht sehen müssen, dass wir in dem Prozess der Ich-Werdung uns mehr und mehr von unserem größeren Selbst und mehr und mehr auch von dem Leben, das uns umgibt, entfremdet haben. Aber evolutionär betrachtet würde ich das als eine Notwendigkeit ansehen. Weil, vergleichen wir das mal mit dem Prozess der Menschwerdung in unserer ganz persönlichen biografischen Entwicklung. Da können wir das ja auch verfolgen. Ja, wir haben diese vorgeburtliche, die pränatale Phase. Das menschliche Leben, was noch nicht wirklich menschliches Leben ist, weil noch kein Bewusstsein vorhanden ist. Wir haben die ersten Lebenswochen, die ersten Lebensmonate, wo das kleine Wesen ganz Leib und ganz leibliches Bedürfnis ist und so weiter. Dann beginnt das langsam zu erwachen. Und dann kommt diese radikale, ich-bezogene Phase und die ganze Welt nur aus den eigenen Augen zu sehen. Dann geht das wieder weiter und dann komme ich in die Pubertät irgendwann hinein. Man könnte sagen, die radikale Zuspitzung des Ich-Bewusstseins. In dieser Phase finde ich meine Identität nur, und das ist auch gut so, dadurch, dass ich mich abgrenze von allem. Identität durch Abgrenzung von den Eltern, von Autoritäten und. Die meisten Menschen bleiben ihr Leben lang leider in dieser pubertären oder spätpubertären Phase hängen. Aber unser Auftrag besteht ja, auch dahin durchzuschreiten, zu sehen, es war gut, es war wichtig, es war notwendig, aber jetzt beginne ich Schritt für Schritt zu integrieren. Stärke meines Ichs und meines Ich-Bewusstseins auch auf das andere zugehen, kann es erkennen, selber als Ich-Bewusstsein und mich ihm auf dieser Ebene, auf Augenhöhe, und das betrifft nicht nur Menschen, annähern. Mhm. Und dann beginnt das, wo ich vorhin gesprochen habe, eben auf dieses Bewusstsein der gegenseitigen Verbundenheit des Lebens. Es setzt also Ich-Bewusstsein und Ich-Erfahrung und auch Abgrenzungserfahrung voraus, nach meiner Auffassung.
Wenn du von Interbeing sprichst, ja, ist das einerseits etwas, was intuitiv zugänglich ist als eine zumindest sehr strebenswerte Erfahrung von ja einfach nicht Getrenntheit. Würdest du sagen, oder lass mich auch persönlich fragen, ist das auch eine konkrete Erfahrbarkeit in konkreten Kommunikationssituationen, wo so etwas wie Interbeing eine erlebte Realität wird, wo das nicht nur einfach etwas ist, was als Utopie anstrebbar ist, sondern wo wirklich dieses Interbeing manifest wird in ganz normalen mitmenschlichen Miteinander. Ist das etwas, wo du sagst, ja, da gibt's von deiner persönlichen Erfahrung und auch von der Erfahrung, die du kennst von Menschen, wirklich lebendige Realitäten, die sich hier entwickeln, die eben etwas anderes sind als zurück zu einem tribalen, nicht getrennt sein, sondern hier auch diese Ichheit halten und gleichzeitig sich für offensichtlich etwas anderes ja auch entscheiden oder auch etwas anderes in den Blick bekommen?
Ja, das würde ich unbedingt sagen, aber es ist gleichzeitig auch immer wieder gebrochen und ist gleichzeitig auch immer wieder durchbrochen. Und ich für mich persönlich würde sagen, das ist auch nicht unbedingt ein Weg, der mit Rosenblättern gestreut ist, sondern immer verbunden sicherlich auch mit sehr schmerzhaften Erfahrungen, auch mit Erfahrungen des Scheiterns, auch des Scheiterns am anderen und mit dem anderen und mit dem anderen Leben. Dieses also dann immer wieder auch, dieses ganz Nackte aus sich selber zurückgeworfen sein mit all der Einsamkeit, die damit einhergeht, und dann aber darin nicht abzusinken, sondern immer wieder die Schritte auch auf das andere Leben zuzumachen. Ich möchte dabei aber auch wirklich eine Warnung aussprechen, eine Warnung jetzt in dem Sinne, sich auf diese Prozesse einzulassen und diese Wege einzulassen, bei aller Unzulänglichkeit natürlich, die bei uns Menschen damit immer verbunden ist. Das ist immer auch ein sich einlassen auf ein höheres Maß an Durchlässigkeit, ein höheres Maß an Empfindsamkeit, auch an Wahrnehmung von Gefühlen, von Leid, vielleicht auch von Freude, von anderem Leben, und das alles zu integrieren, ist bezogen auf unser ganz persönliches So-Sein nicht unbedingt immer ein ganz, ganz einfacher Prozess. Also manchmal wird uns das gegeben, manchmal wird uns das einfach geschenkt, manchmal sind das Momente, die wir gar nicht verfügen können und es ereignet sich und gleich danach ist es wieder verflogen. So wie in der Meditation wir ja auch nicht immer in Einheits- oder in Verschmelzungserfahrung stehen, sondern überwiegend auch von den Gedanken beherrscht werden, aber dann kommen eben diese kleinen Momente. Und dann ist dieses ganz getragen sein und dann ist dieses berührt werden, aber wir können es nicht halten. Und das ist vielleicht auch gut so, dass man versteht, dieser Prozess ist ein Ringen. Es ist ein Ringen immer mit uns selbst, mit allem, was uns umgibt, mit unseren Möglichkeiten, unseren Wunderbarkeiten und unseren Schwächen und unseren Kleinheiten. Und dieser Prozess beginnt eigentlich jeden Tag wieder neu. Also das formuliere ich jetzt mal für mich ganz persönlich so, ohne damit natürlich den Anspruch zu erheben, dass das bei jedem anderen ähnlich sein muss.
Und gleichzeitig sind das natürlich sehr tiefe und einschneidende Erfahrungen, dass man so eine Verbundenheit als eine reale menschliche Möglichkeit erfahren kann. Und ein Grund, warum ich es auch so spannend fand, jetzt wirklich dieses Interbeing, das hier offensichtlich in deinen Überlegungen eine Rolle spielt, auch in dem Gespräch mit reinzubringen, ist, weil von meiner eigenen spirituellen Praxis her würde ich das so formulieren, dass es spirituelle Praxis, jetzt mal als Meditation verstanden, hier einfach Erfahrungen von, ja, von Nicht-Getrenntheit oder Erfahrungen von Einheit Teil einer tiefen Meditationserfahrung sein kann. Ich finde es immer wieder, wenn das eintritt und wenn das möglich wird, und auch wenn es brüchig ist, einfach tief beeindruckend, wenn in einem menschlichen Miteinander etwas sich dreht in diesem Dialog, in diesem Gespräch, wo es nicht allein der Fall ist, dass jetzt sozusagen einzelne Menschen miteinander im Dialog sind, das ist zwar auch immer mit der Fall, aber etwas Intimeres und nicht Getrennteres im Raum wahrnehmbar ist, als würde sozusagen das Bewusstsein aufbrechen oder sich auch die Perspektive verändern, dass hier sehr wohl auch entwickelte und eigenständige Ichs miteinander im Gespräch sind, aber gleichzeitig dieser Gesprächsraum, in dem man was auch immer anspricht, sich über was auch immer unterhaltet, eine lebendige Realität bekommt, die ich auch als Form spiritueller Praxis bezeichnen würde. Und die Frage an dich, ist das etwas, was du auch so bezeichnen würdest? Ist das auch mit gemeint mit diesem Interbeing oder hättest du einen anderen Zugang dazu?
Ich würde es wahrscheinlich nicht spirituelle Praxis nennen, auch wenn mir klar ist und ich das auch teile, Tom, wie du das meinst, wie du es formuliert hast und welche Erfahrungen dabei auch dahinter stehen. Ich möchte es vielleicht mal, etwas anders umschreiben. Du sprachst von Dialog. Mhm. Und Dialog ist für mich jetzt mehr als Gespräch. Mhm. Wenn wir auf den Wortursprung zurückgehen, griechisch dia, durch etwas hindurch, logos, mhm, durch das Wort, den Geist, den Sinn hindurch, also das, was auch noch durch die Worte hindurch da ist, was hinter den Worten steht, was präsent ist, andere Umschreibung für Kommunikation, Mitteilung. Wir teilen etwas miteinander. Wir teilen nicht nur die Worte. Wir teilen die soziale Situation. Wir teilen das gesamte Setting der Kommunikation, das da ist. Wir teilen das, wenn es uns bewusst ist, das über uns Hinausweisende. Und all das erst führt in der Kommunikation zu dem eigentlichen Sinngehalt. Erst das macht Worte dann auch wirklich verständlich und gibt ihnen neben dem reinen oberflächlichen semantischen Gehalt die eigentliche Tiefe. Mhm. Ich würde deshalb also wenn ich es so formulieren würde, nicht automatisch das Wort der Spiritualität mit hineinnehmen, beziehungsweise auch wenn es sich ereignen kann. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich beide Kommunikationspartner, Partnerinnen oder auch mehrere, wenn sie daran beteiligt sind, genau dessen eben auch bewusst sind. Dann allerdings kann man sich in diesen Raum hineinbewegen. Letzte Bemerkung vielleicht so dazu. Der Antoine de Saint-Exupéry, also der Verfasser des Kleinen Prinzen, hat ja auch etwas Wunderschönes über die Liebe geschrieben. Liebe jetzt auch in einem größeren Sinne, nicht unbedingt nur auf die Paarebene gehoben. Und da hat er diesen Satz formuliert, ich hatte den mal jahrelang auf meinem Schreibtisch stehen. Einander lieben heißt nicht nur einander anschauen, sondern gemeinsam auf das Dritte. Mhm. Gemeinsam auf das Dritte. Wenn dieses Dritte für uns bewusst als etwas Gemeinsames im Raum mit dabei ist, dann kann sich das ergeben, was du formuliert hast. Mhm. Und das ist sicherlich eine großartige Herausforderung, nicht in jeder, aber doch in vielen Formen von Begegnung.
Ja. Nee, ich stimme dir auch vollkommen zu. Wir reden hier von Ausnahmesituationen. Und doch finde ich diese Ausnahmesituationen in mehrfacher Hinsicht unheimlich spannend und wichtig. Das eine, es ist eine Situation, wo einerseits hier etwas anderes zum Ausdruck kommt, aber ich würde es auch so beschreiben, ähnlich in einer Meditationserfahrung, und deswegen kommt mir auch hier der Vergleich mit der spirituellen Praxis, in einer Meditationserfahrung ist sozusagen meine fixe Vorstellung von wer ich bin, in der Meditationserfahrung nicht mehr so fix. Und es gibt Kommunikationssituationen, also diese Dialogsituationen, wo wer hier eigentlich spricht, auch nicht mehr so fix ist. Und die Frage, die sich mir hier stellt und warum ich das so eine auch kulturell wichtige Fragestellung empfinde, ist es möglich, dass wir auch in der kulturellen und der Bewusstseinsevolution vielleicht hier sozusagen auch vorsichtige Schritte in andere Formen des menschlichen Miteinanders hier versuchen, wo Individuation gehalten werden kann, also wo es keinen Rückschritt unter die Individuation gibt, aber vielleicht wir auch in der Form, wie wir miteinander menschliches Miteinander bilden, auch einen Schritt über die Individuation hinausgehen können, wo es sozusagen gehalten werden kann, dass wir wirklich auch unsere Eigenständigkeit haben, aber gleichzeitig uns darin auch in etwas finden, wo wir gar nicht so getrennt sind.
Ja, unbedingt. Ich meine, es gibt ja einige Bewegungen und auch Projekte, die genau dies versuchen. Also das Dialogprojekt selber ist ja auf der methodischen und der Erfahrungsebene ein Schritt in diese Richtung. Oder auch wenn ich mal an kommunitäre Projekte denke, wie hier in Deutschland das Tempelhof-Projekt. Mhm. Und das Fußen und Basieren eben auf diesen Wir-Prozessen nach Scott Peck und anderen. Dann ist das ja schon ein Versuch, also diese zunächst einmal Ideen auch in eine gelebte Praxis zu überführen. Und was natürlich, das muss uns schon bewusst sein, das sind natürlich im Moment noch relativ wenige Menschen, relativ wenige Gruppen, Pioniere, und die befinden sich auch in einer geradezu existenziellen Herausforderung, was diese Fragen betrifft. Denn ich glaube, es ist nichts schwerer, in unserer Existenz als das Ich loszulassen. Mhm. Und das Anhaften an dem eigenen Ich immer wieder und sei es nur momenthaft zu überwinden. Einfach, weil das ein evolutionärer Stand ist, an dessen Eintrittstür wir stehen, aber eben noch nicht mehr. Yeah. Und von daher wird das, was du formulierst und auch als Hoffnung und wo ich mich mit dir auch unterwegs sehe, wahrscheinlich etwas sein, was noch einige Generationen an Entwicklung und an auch schmerzvollen Erfahrungen und an Durchbruchsmöglichkeiten erfordert, bevor man vielleicht da wirklich von Verwirklichungen sprechen kann.
Ja. Wobei ja das, was du hier mit Ich loslassen angesprochen hast, ja, wenn ich dich richtig verstehe, ja eben nicht nur ein Ich loslassen ist im Sinne einer Regression, sondern loslassen und auch nicht loslassen. Da ist ja etwas in dieser Errungenschaft des Ichs, nämlich mich verantwortlich entscheiden zu können, dass auch in der Erfahrung dessen, dass es hier so etwas wie ein höheres Wir oder Wir-Räume gibt, in die man sich einlassen kann, ja nicht weggelassen werden kann, wenn das nicht zu einer Regression wird.
Mit Ich loslassen meine ich auch schlicht und einfach, dass das Loslassen der ich-bezogenen und der egozentrischen Orientierung, das heißt die Welt auf mich und meine Bedürfnisse zu denken und Schluss, das meine ich damit. Mhm. Ich meine damit eben natürlich nicht diese regressiven Tendenzen, die als Gefahr dabei auch immer im Raum stehen, wenn man das nicht entsprechend für sich auch deutlich wahrnimmt. Wir können und wir sollen und wir dürfen auch nicht alles loslassen und viel von dem auch immer wieder Diskriminierten an uns, an Persönlichkeiten sind gleichzeitig, ich würde es mal so formulieren, in Ausdrücken unserer Leistungsgesellschaft evolutionäre Spitzenleistungen.
Jetzt hast du ja einige Projekte angesprochen. Du hast vom Dialogprojekt das Ganze gesprochen. Du hast in Deutschland vom Tempelhof-Projekt gesprochen. Was siehst du, ich nenne es einmal evolutionäre Pionierbewegungen, die hier versuchen, neue Türen aufzumachen. Ist das etwas, wo schon jetzt zumindest ansatzweise Türen aufgehen, oder ist das etwas, wo man sagen, ja, da, vielleicht in 5 Generationen kommen wir da irgendwo hin? Wenn ich dich wieder als Kommunikationswissenschaftler ansprechen darf, aber eben auch als Kontemplationslehrer, siehst du hier neue kulturelle Öffnungen?
Unbedingt. Da werden Türen aufgestoßen. Und ich glaube, uns muss auch bewusst sein, diese Projekte sind nicht nur für sich selber da. Mhm. Die Arbeit, die in diesen Projekten gemacht wird, die ist für unsere gesamte Gattung schlechthin, um es mal so groß zu formulieren. Weil es immer erst das beispielhaft gelebte Leben ist, was in der Lage ist, Türen zu öffnen. Mhm. Nur unser Entwickeln im Kopf und das Entwickeln von Konzeptionen und das Ausformulieren von Träumen, das ist wunderbar, weil es die Bewusstseinskräfte stärkt. Aber dann beginnt der mühsame Prozess der Übersetzung ins Leben hinein. Und von daher bin ich auf diese Projekte, die es ja auch weltweit gibt, von denen es weltweit betrachtet ja auch eine ganze Menge gibt, auf diese Projekte bezogen, sehr, sehr dankbar, denn sie machen im Prinzip eine Arbeit mit, die wir ansonsten an den unterschiedlichsten Stellen, wie wir in das Leben und auch unsere Verfangenheiten eingebunden sind, oft einfach nicht leisten können. Also ich habe mich da früher sehr intensiv, lange mit beschäftigt, habe jetzt selber auch mal eine ökumenische Bewegung gegründet, die Schöpfungsgemeinschaft, in der wir auch versucht haben, das in unseren Möglichkeiten zu leben und umzusetzen, habe da auch die ganzen Widersprüche erfahren und auch eben erfahren müssen, dass bei dem besten Wollen und dem besten Wissen man sich doch immer wieder selber mit hineinbringt und die eigenen Widersprüche und das alltägliche Scheitern erleben muss. Und dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man in dem Bewusstsein lebt, hey, es ist nicht alles von dir abhängig. Vielleicht warst du selber noch nicht in der Lage, das im Moment zu leben. Und dann siehst du irgendwo anders Projekte entstehen und auch da eben dann zu sehen und zu erkennen, das ist im Letzten eins und es hängt zusammen und auch du bist Teil davon, auch wenn du im Moment nicht direkt partizipierst. Deswegen finde ich die bewusstseinsmäßige und die bewusstseinsgesteuerte Begleitung all dieser Prozesse auch so unglaublich wichtig. Einfach auch zu sehen und zu verstehen, Bewusstsein, das ist mehr als nur das, was in einem Menschen lebt, sondern wir haben hier eben auch die transpersonalen Regionen, wir haben eben auch hier das Individuum übersteigende und wir haben hier eben auch das, was Teilhard de Chardin, um einen christlichen Mystiker zu nennen, die Noosphäre genannt hat, also diese geistige Sphäre, diese Bewusstseinssphäre, die den gesamten Erdball umspannt und in der wir uns im Letzten auch alle wiederfinden. Im Moment fehlen uns halt nur, ich sag mal, die Antennen, um das zu spüren. Da sind wir halt evolutionär noch ein bisschen gehandicapt, um es mal höflich zu formulieren.
Was, Was braucht es, um einfach in diese Richtung gehen zu können? Ja? Du sprachst auch von unseren sensitiven Möglichkeiten. Ich nehme mal an, dass es auch eine Bereitschaft braucht, diese Fixierung auf den eigenen Ich-Punkt loszulassen. Wahrscheinlich gehören auch diese beiden Dimensionen zusammen, also dass man einfach mal wirklich auch die Wahrnehmung zulässt, dass alles eigentlich mehr verbunden ist, als es ich in meiner Selbstzentrierung oft wahrnehmen möchte. Und ich nehme mal an, es ist zumindest meine Erfahrung, dass die verschiedenen Formen von spiritueller Praxis, wie zum Beispiel Meditation, die ja geprägt ist von diesem Loslassen, auch hilft, diese Fixierung ein bisschen löchriger werden zu lassen.
Ja. Aber nichts geht ohne den Kopf. Es braucht für mich erstens Erkennen. Es braucht zweitens Wollen. Und es braucht über das Wollen und die darauf bezogene Entschiedenheit dann auch die Suche nach den Wegen, in denen ich das verwirklichen kann. Der kontemplative Weltzugang ist dazu einer. Aber auch die intensive geistige Auseinandersetzung und das geistige Arbeiten und der darauf bezogene Diskurs sind völlig unverzichtbar. Mhm. Auch dass wir nicht in irgendwelche Illusionen abhauen, die sich in uns zu offenbaren scheinen, die nach meiner Auffassung wenig taugen, wenn sie nicht auch wieder durch den Geist geprüft werden. Vielleicht bin ich an der Stelle sehr stark als Wissenschaftler sozialisiert, aber für mich ist das eine Pendelbewegung. Mhm. Weißt du, genau wie mit der Intuition. Die Intuition ist im Sinne von der verschiedensten, die sich damit intensiv beschäftigt haben, etwas, was bei uns gegeben ist, was wir nicht machen können. Es bricht in uns auf, aber in uns kann wahnsinnig viel aufbrechen. Und dann ist es wieder wichtig, das auch geistig anzuschauen, ja, und es auch zu analysieren und es zu prüfen, um nicht Täuschungen, Illusionen oder ich sag mal schlicht und einfach emotional oder hormonell gesteuerten Prozessen zu unterliegen. Mhm. Also diese Pendelbewegung, ja, die ja auch spirituelle Meister immer wieder betonen, das Sitzen ist gut, das musst du tun. Aber es taugt überhaupt nichts, wenn du danach nicht von deinem Kissen aufstehst und gehst in die Welt und machst dein Ding und machst deinen Job und schaltest deinen Kopf wieder ein. Mhm. Und dann setz dich wieder. Und dann mach dich wieder leer. Mhm. Und dann lass dich wieder berühren. Und dann steh wieder auf und geh auf einem noch weiter veränderten Niveau wieder hinaus. Das ist der Punkt. Das jeweils eine reicht nicht. Beides zusammen zu sehen, zu denken, zu empfinden und ins Leben zu überführen, das ist für mich der Weg. Wenn wir den gehen mit dem entsprechenden Vertrauen, dann öffnen sich an den Punkten, wo wir jeweils sind, dann auch entsprechend vorbereitet, auch die Türen, für die wir gerade bereit sind, dass wir hindurchgehen können. In dem Vertrauen lebe ich mittlerweile ganz grundsätzlich. Und wenn du mich dann noch nach dem Schlüssel für das Ganze fragst, warum überhaupt? Warum sollen wir das überhaupt? Warum reicht mir das nicht, irgendwo schön zu wohnen und jeden Abend eine Flasche Wein und dann steige ich in irgendeinen schnellen Wagen und so weiter und so fort? Wenn du nach dem Schlüssel fragst, würde ich sagen, ganz im Sinne von Augustinus und der christlichen Mystik, das ist die Liebe. Aurelio Augustinus hat das mal so formuliert, er hat in Latein jetzt mal gesagt, dilige et quod vis fac. Du kannst lieben, oder wenn du liebst, dann kannst du tun, was du willst. Wenn du liebst, machst du nichts falsch. Und dann öffnen sich dir alle Türen, auch in deiner persönlichen Entwicklung. Das ist eine unglaublich, ja, das ist eine Hammeraussage, wenn man das mal genau genug durchdenkt, die einen, glaube ich, auch wirklich tragen kann. Liebe natürlich verstanden als, ich sag mal, die Zugewandtheit zum Leben.
Jetzt hast du mich, muss ich ehrlich sagen, mit deiner Antwort überrascht. Weil du hast eigentlich, du bist am Schluss zu Liebe, auf die Liebe zu sprechen gekommen, aber du hast vorher zwei Dinge gesagt. Nichts geht ohne den Kopf. Und es braucht die Entschiedenheit, hier, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, neue Wege zu gehen. Und es geht nichts ohne den Kopf, und diese Entschiedenheit spricht natürlich zwei Qualitäten an, die klassisch moderne, ich-zentrierte Qualitäten sind, also wirklich klar denken zu können. Also unsere Rationalität, die ja oft hier scharf kritisiert wird, wo du sagst, ohne dem geht's überhaupt nicht. Und die Entschiedenheit braucht ja auch meinen starken Willen, überhaupt wohin gehen zu wollen. Also wenn ich die richtig sehe, Erfahrungen von nicht getrennt sein, auch in Kommunikationszusammenhängen, auch in spiritueller Praxis, sind schön, sind wichtig, aber es braucht die kritische Analyse und auch das Verständnis und auch wahrscheinlich das Entwickeln eines großen Kontextes, um hier überhaupt das mit in einer Rationalität zu halten, dass dann eben ein Mehr und kein Weniger ist, sich auf die Welt einlassen, die Welt mit Verständnis und mit Tiefe begegnen. Und es braucht auch eine Entschlossenheit, es braucht auch jemanden, der irgendwo hingehen will.
Ja, und diese Rationalität, von der du sprachst, die haben wir noch lange nicht erreicht. Das, was im Moment als Rationalität bezeichnet wird, ist alles andere als rational. Für mich ist es arational, noch auf einer wesentlichen Vorstufe. Ich glaube, Rationalität in ihrem tiefen Sinne, also das angemessene Erfassen und Verarbeiten und das angemessene Sichstellen der Wirklichkeit, das können wir nur auf einer integralen Stufe erreichen, indem wir sehen, Rationalität muss gefüttert werden, natürlich auch durch unsere Sinnlichkeit, durch unsere Gefühle, die auch wirklich sind und uns Welt sehen lassen. Sie muss gefüttert werden durch unsere intuitiven Kräfte. Sie muss gefüttert werden durch den Schatz, den wir heute schon auf der Erde haben, an Weisheitswissen, an Weisheitslehren. Und sie muss gefüttert werden durch das, was wir nicht wollen können, was uns gegeben wird, eben im Zusammenhang mit Kontemplation, Meditation oder wer immer wir das auch nennen wollen. Das ist das Bewusstseinsmäßige und das ist das entwicklungsbezogene Integral. Und aus dem erwächst nach meiner Erfahrung alles.
Verstehe ich dich richtig, dass du sagst, Rationalität ist deswegen noch nicht wirklich rational, weil sie sich mit all dem, weil sie das alles noch nicht in die eigenen Erwägungen mit reinbringt. All das, wo du sagst, es müsste damit unterfüttert werden, muss inkludiert werden. Ja, sag so. Ich habe sie, glaube ich, akustisch nicht verstanden.
Ich habe nur gesagt, die Rationalität, in der wir uns im Moment bewegen, sie ist überwiegend Industriegesellschaft und die darauf bezogene Aufklärung hin kastriert. Sie ist noch nicht eine in ihrer Vollgestalt. Rationalität an sich ist ja nichts Ungutes. Mhm.
Kannst du mehr dazu sagen?
Das ist ja das Herauskommen aus den Illusionen.
Was ist die Rationalität in Vollgestalt? Wovon sprichst du da? Weil im Prinzip viele Menschen, die sagen, Interesse haben, hier wirklich auch jetzt über diese Trennung hinauszugehen, haben nicht unbedingt gleich das Interesse, hier auch die Rationalität weiter wirklich treiben zu wollen.
Ja, vielleicht ist das ein Punkt, sich dann über den Begriff selber zu verständigen. Vielleicht verwende ich da auch ein etwas unübliches Rationalitätsverständnis, das mag durchaus sein. Aber für mich zum Beispiel besteht auch keine Trennung zwischen Meditation, Intuition, Emotion und Rationalität. Mhm. Weil wenn wir Rationalität festmachen an der Erkenntnis, an unseren Erkenntnismöglichkeiten und eben dann daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen, dann müssen wir alles integrieren, was uns zur Erkenntnis führt. Mhm. Und meine Gefühle sind Erkenntnisweisen. Und wenn ich meine Gefühle nicht erkenne und nicht analysiere, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich, warum, wie wahrnehme. Und warum ich jetzt etwas so wahrnehme und vielleicht morgen früh anders. Und das Gleiche gilt für intuitive Prozesse und die anderen von mir angesprochenen auch. Also überführen wir vielleicht den Begriff der Rationalität auf das angemessene Erkennen der Wirklichkeit. Und das ist neben unserem Kopfbewusstsein, sind das eben auch die anderen angesprochenen Elemente über die Gefühle, über das Intuitive etc. hinausgehend. Und das ist für mich der Rationalitätsbegriff in seiner Vollgestalt, der im Grundverständnis nach meiner Auffassung auch einzig und allein in angemessener Weise gerecht wird.
Klaus, wir sind jetzt in unserer Zeit schon ein wenig fortgeschritten. Ich möchte gern hier noch unseren Hörern die Möglichkeit geben, sich hier mit einzuwählen oder per E-Mail sich in dieses Gespräch einzuklinken. Die Einwahlnummern fürs Telefon werden in Deutschland 0201 545 99 800. In der Schweiz 041 51 260 12. In Österreich 01 22 97 303. Dann gibt es noch eine Nummer, wenn man sich dort eingewählt hat, die in einen Konferenzraum geht. Diese Nummer heißt 77 580. Und dort einen Einwahlcode, der heißt 12 12 12. Am Schluss, wenn Sie drinnen sind und noch die Tastenkombination Stern 1 drücken, dann sehen wir auch, dass Sie sich zu Wort melden wollen. Die E-Mail-Adresse ist kontakt@radio-evolve.de. kontakt@radio-evolve.de. Es haben uns auch schon einige E-Mail-Fragen hier erreicht. Ich möchte gerne eine vorlesen. Die kommt von einer Hörerin und die schreibt: Lieber Herr Eurich, durch Ihre Worte klingt so viel Respekt durch den für die Wirklichkeit der Schwierigkeit, die es bedeutet, unsere Ich-Zentrierung loszulassen, um ein echtes Gespräch zu führen. Welche Schulung bevorzugen Sie dafür? Sehen Sie eine Möglichkeit, auch das echte Gespräch zu führen, an sich auch als Schulung? Oder sollte man in so einem Gespräch auch vorbereitet gehen? Oder ergeben sich die freien Gespräche einfach als Gnade?
Ich glaube, es kann von allem etwas sein. Wenn wir bewusst mit Kommunikation umgehen wollen, dann gehört dazu sicherlich die innere Haltung der Achtsamkeit, die wir immer wieder verlieren werden, vor allen Dingen auch wenn wir emotional gesteuert sind und wenn in uns bestimmte Muster und Programme ablaufen, aber zu der wir immer wieder zurückkehren können. Ich mache das mal fest an dem Grundgesetz der Achtsamkeit. Mhm. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie führen in deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie formen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Also es beginnt in den Gedanken. Kommunikation beginnt bei unseren Gedanken und der Achtsamkeit bezogen auf unsere eigenen Gedanken. Das ist die Schulung. Dafür gibt es Schulungswege, die man nicht unbedingt beschreiten muss. Aber es muss mir als eine innere Herausforderung in mir klar sein. Noch eine kurze Bemerkung dazu, bezogen auf die Gewaltfreiheit, Ahimsa. Hat Mahatma Gandhi Ahimsa, dieses alte Sanskritwort, übersetzt als Spirit of Nonviolence. Spirit of Nonviolence. Geist des Nichtverletzens. Es beginnt im Geist. Es beginnt in dem, was sich in mir bewegt. Dahin muss meine gesamte Achtsamkeit gehen. Und nur dann bin ich auch in der Lage, dass das entsprechende Wort meine Lippen verlässt und auf das Du zugeht.
Sehr schön. Wir haben hier auch eine Wortmeldung per Telefon mit der Vorwahl, mit der deutschen Handynummer Vorwahl 157.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Herr Klaus Eurich, folgende Frage. Ich habe im Zuge einer Aufarbeitung für eine Erzieherausbildung, eine Arbeit über Sprachgeistdynamik und soziale Frage geschrieben. Und im Zuge dieser Aufarbeitung bin ich auf einen Begriff gestoßen, und zwar den Begriff Logogenese. Und meine Frage ist, in Bezug auf diesen Begriff, wie wirklich heutzutage in der Gegenwart die Sprache an sich und vor allem die Art und Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren und wie sie sprechen, den Menschen gesund macht. Also im Sinne vom Salutogenese-Modell, dass ich versucht habe, innerhalb dieser Zusammenhänge auf die Sprache zu erweitern. Was Sie darüber denken und ob Sie diesbezüglich auch Erfahrungen in Ihrer Tätigkeitspraxis gesammelt haben.
Ich glaube, dass das ein ganz fundamental wichtiger Aspekt ist, den Sie da ansprechen, den ich jetzt für mich mal so übersetzen möchte als die heilende Kraft der Kommunikation und auch die heilende Kraft der Sprache. Und auch diese entsprechenden Heilungskräfte zu entwickeln. Wobei uns gleichzeitig immer auch bewusst sein muss, dass Sprache zugleich, selbst wenn wir es nicht wollen und selbst wenn wir heilend damit wirken wollen, auch etwas Verletzendes, auch Destruktives, auch Zerstörerisches haben kann. Deswegen nach meiner Auffassung wir Kommunikation auch nicht auf Sprache reduzieren sollten. Ich würde in einem solchen Prozess, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, also angelehnt an die Salutogenese, übertragen auf Kommunikation mindestens gleichberechtigt mit der Sprache auch das Schweigen mit hineinnehmen. Nach meiner Auffassung wird in vielen Kontexten und Prozessen auch schlicht und einfach zu viel geredet. Viel zu viel geredet. Und das Miteinander schweigen können und das sich im Schweigen begegnen können und auch auf der nonverbalen Ebene hat mindestens etwas so Heilendes wie Worte. Weil bei Worten muss uns immer bewusst sein, ein Wort benennt etwas. Und das, was benennt, trennt. Worte stehen also auch immer zwischen den Menschen als etwas, was sie nicht nur verbindet, sondern auch scheidet. Und dann ist es wichtig, das Schweigen und die Tiefe des gemeinsamen Schweigens als einen gemeinsamen Erfahrungs- und Berührungsweg mit zu integrieren. Und dann entsteht vielleicht ein Amalgam, was uns bezogen auf diese Heilungserfordernis, wie Sie sie formuliert haben, auch wieder ein Stück weiterbringen kann. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, in der Pädagogik, auf allen Ebenen der Erziehung, schon im Vorschulstadium mit zu beginnen. Also dieses Umfassende der Kommunikation, das nicht nur auf die Worte reduziert sein sollte.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Was ich dazu vielleicht noch zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass mir besonders auffällt, wie Sie im Gespräch, das ja jetzt live mitgeschnitten wird, wie Sie wirklich zuhören, Ihrem Gesprächspartner zuhören und sich mit dem, was Herr Steininger veräußert, wie Sie sich ganz mit dem verbinden. Und noch kurz innehalten und dann erst ihren Teil beitragen. Also das gefällt mir sehr gut. Ich bin total begeistert von den Sachen, die Sie in der Radioshow beigetragen haben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Ich hätte auch noch eine Frage, die uns hier per E-Mail erreicht, da schreibt ein Hörer, es tauchte in eurem Gespräch mehrmals der Begriff der Wahrnehmung auf. Wobei es wohl so ist, dass das Wahrnehmen selbst auf eine gewisse Art geöffnet, geschärft, sensibilisiert werden muss, damit sich eine bestimmte Qualität zeigt. Was lässt sich dazu sagen? Oder wie lernen über oder praktizieren wir diese Wahrnehmung, diese Ausbildung des Wahrnehmungsorgans?
Naja, die Schule der Wahrnehmung, nach meiner Auffassung, ist die Schule des Lebens schlechthin. In sensitiver Offenheit auf allen Ebenen dem Leben gegenüberzutreten. Bewusst hören, bewusst sehen, bewusst riechen, bewusst fühlen, bewusst die Augen des anderen wahrnehmen, bewusst zuhören, also sich selbst zurücknehmen und zulassen. Und dann in einem nächsten Schritt von mir aus auf das Leben zugehen, um auch dem anderen die Wahrnehmung von mir zu ermöglichen. Das wäre sozusagen das Ideal. Also die Schule der Wahrnehmung beginnt für mich, wenn die Zuhörerin das erfragt hat, praktisch in dem Nächsten, was sie jetzt tut. In dem Nächsten, was sie jetzt tut. Schon wie sie über das nachdenkt, was ich gerade sage. Oder ob sie einen Stift zur Hand nimmt, mit dem sie sich etwas notieren will. Wie nehme ich den in die Hand? Was schreibe ich? Wie schreibe ich es? Warum schreibe ich es? Und. Also immer die Ausrichtung auf die Situation, in der ich jetzt gerade bin. Und dann, glaube ich, kommen wir in einen Prozess infiniter Verfeinerung.
Vielleicht passt da auch die nächste Frage direkt dazu, wo wieder eine Hörerin schreibt, lieber Herr Eurich, Liebe ist Zugewandtheit zum Leben. Was für eine schöne Formulierung. Und Sie bringen sie als Antwort auf das, warum machen wir das Ganze? Also verstehe ich Sie richtig, der Schlüssel, um von mir loszukommen und im Gespräch Raum zu machen, lebt von meiner Liebe zu dem, was nicht ich bin, was sich als Überraschung, als Möglichkeit, als mir Unbekanntes im Gespräch ereignen kann.
Ja, und trotzdem ist auch hier das Ich noch mit im Spiel. Also, da muss ich einfach, auch wenn vielleicht die ein oder andere oder den ein oder anderen das nerven wird, das alte Jesuswort zitieren: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Zu diesem Zugewandten dem anderen Leben gegenüber gehört natürlich als Ausgangspunkt die Zuwendung auch zu mir selbst. Mhm. Und ein Mensch, der sich selbst nicht gelernt hat, anzunehmen und damit im Letzten auch zu lieben, was sicherlich nicht immer leicht ist, und da weiß ich, wovon ich rede, wem das nicht gelingt, der wird Probleme haben mit der liebenden Zuwendung zu dem anderen Leben, weil er sich selbst quasi aus dem Leben ausgeschlossen hat. Und damit ist er schon wieder in der Falle der Trennung.
Sehr schön. Wir sind auch langsam am Schluss unserer Zeit. Und wer Klaus Eurich gern auch live hören möchte, dazu gibt es unter anderem auch die Möglichkeit eben auf der Herbstakademie in Frankfurt. Die findet am 14. bis 16. November statt. Zum Thema, wie gelingt Kommunikation, Vernunft, Intuition, wir und die Welt. Klaus Eurich, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Ausführungen und danke unseren Zuhörern für ihre Beteiligung und dass sie hier mit dabei waren.
Nicht zu danken, mir hat das große Freude gemacht.
Einen schönen guten Abend.